Radio Potsdam. Smürek trifft.
Guten Morgen und willkommen bei Smürek trifft, eine neue Ausgabe, die sich wie immer mit einem Menschen beschäftigt, der in der Region etwas bewegt und auch eine besondere Beziehung zur Stadt hat. Wie entsteht eigentlich ein Film? Was braucht man dazu? Ich würde sagen, eine gute Idee, ein gutes Drehbuch, gute Schauspieler und natürlich braucht man auch Geld, um so einen Film zu finanzieren. Ich habe heute eine Frau zu Gast, die sich, glaube ich, auf diesem Gebiet so gut auskennt wie kaum jemand anders in der Region, denn genau das ist ihr Business. Sie kümmert sich seit vielen Jahren um den Film und das so leidenschaftlich und engagiert wie kaum jemand anders. Potsdam ist eine Filmstadt und darum ist es fast schon ein Muss, sie in meiner Sendung zu Gast zu haben. Sie ist seit Gründung des Medienboards 2004 auch dessen Geschäftsführerin. Sie hat jedes Jahr 30 Millionen Euro. Nicht persönlich, aber sie kann maßgeblich mitentscheiden, was damit passiert. Herzlich willkommen in meiner Sendung der Geschäftsführerin der Filmförderung des Medienboards Berlin-Brandenburg, Kirstin Nieuws. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die umfassende Vorstellung. Das war ja sehr nett.
Ja, das wollen wir so ein bisschen Bild kriegen, wer heute bei mir ist. Wir treffen uns heute an Ihrem Lieblingsort. Als ich gehört habe, ja, bei Ihnen im Büro, da habe ich erst gedacht, ach, Büro, kann das ein Lieblingsort sein? Aber im zweiten Gedankengang hat mich das Thema Leidenschaft ereilt. Na klar, habe ich gedacht. Wenn man seinen Job liebt, dann darf das Büro auch ein Lieblingsort sein. Ist diese Herleitung in Ordnung?
Ja, die ist total in Ordnung. Und ich mag mein Büro natürlich, weil ich meinen Beruf sehr gerne mag. Aber ich mag mein Büro auch deshalb so gerne, weil es auf dem Studiogelände Babelsberg liegt. Und das muss man, glaube ich, kaum erklären, wie dieses Traditionsstudio mit Film verbunden ist, wie kaum etwas anderes hier in der Region. Und ich kann auf die Marlene-Dietrich-Halle schauen zum Beispiel, wo schon Fritz Lang Filme gemacht hat, wo Metropolis entstanden ist. Also hier um mich herum ist Filmgeschichte entstanden und entsteht auch die neuere Filmgeschichte.
Und wenn man so Büro denkt, hat man vielleicht als erstes als Assoziation so graue Auslegware, langweilige Möbel. Aber hier ist es ein bisschen anders. Hier guckt man sogar in die Palmen einer Kulisse, ne?
Also Studio Babelsberg hat ja zum einen die großen Studiohallen, aber was das Studio darüber hinaus besonders auszeichnet, sind großartige Handwerker, die sozusagen alles, was man zur perfekten Illusion braucht, nämlich Kulissenbau, falsche Marmorsäle, Dächer aus Zinn, Schlösser, den Canale Grande, die das alles ganz toll nachbauen können. Und die können eben auch noch das, was Theatermaler können, nämlich einen sogenannten Prospekt, also ein Ausblick, ein Hintersetzer, meistens Landschaften. Und dieses hier, was Sie hier bei mir im Büro sehen, ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt und der sieht gar nicht so klein aus, weil der ist auch immerhin, ich würde mal sagen, so ungefähr 3x5 Meter mindestens groß, also eine ziemlich große Tapete, die das ist aber, wie gesagt, quasi im Verhältnis also Briefmarken groß zu dem Gesamtprospekt aus dem Film Traumfabrik, der hier im letzten Jahr gedreht worden ist und nochmal gezeigt hat, was ein Studio alles an Filmkunst kann. Und das Ganze haben wir dem Produzenten, natürlich Studio Babelsberg, aber dort mit dem Produzenten Tom Zickler, der bekannt geworden ist, weil er viele Til Schweiger-Filme produziert hat. Tom Zickler war Potsdamer, hat hier im Studio Babelsberg gearbeitet und ist, glaube ich, mit der größten Filmleidenschaft hier im Studio noch zu DDR-Zeiten zum Film gekommen, hat hier, wie er selber erzählt hat, übernachtet im Studio nachts und hat auch erst sozusagen am nächsten Morgen von der Maueröffnung erfahren, weil er hier eben im Studio war. Und seine Leidenschaft hat er sozusagen, das ist eine Hommage an seine Filmleidenschaft. Tom Zickler ist leider viel zu früh diesen Sommer verstorben. Und jetzt gibt es eine Halle im Studio Babelsberg auf dem Studiogelände, die nach ihm benannt wurde. Und das, finde ich, ja, ist eine wunderbare Würdigung seiner Filmbegeisterung und seines Filmschaffens. Aber zurück zu meinem Büro. Dieser Prospekt, also dieser Hintergrund, stammt eben aus diesem Film Traumfabrik, den Tom Zickler produziert hat. Und ja, weil ich mir ein Stückchen dieser Leidenschaft zu eigen machen wollte, habe ich den dann dem Studio abgekauft.
Okay, und das hängt jetzt hier so, hat man, auch wenn es nur Radio ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, weil Radio ist ja auch irgendwie Kino im Kopf. Wir haben es ganz schön beschrieben, glaube ich, ne? Jetzt haben wir oder haben Sie, liebe Hörer, mal eine Idee, wie wir hier sitzen? Also ganz gemütlich vor einer ganz fantastischen Kulisse und Ausblick gibt's auch noch. Wir gucken mal, bevor wir uns um Sie als Menschen, als solches kümmern, mal nochmal zum Medienboard, ganz kurz in 2, 3 Sätzen. Mhm. Können wir mal beschreiben, was macht das Medienboard?
Das Medienboard gibt es seit nunmehr 15 Jahren. Früher hieß das Medienboard Filmboard, also insgesamt gibt es die Institution seit 25 Jahren. Und wie die Erweiterung von Film zu Medienboard schon zeigt, fördern wir zum einen Filme und hochwertige TV-Serien, aber auch Games und Virtual Reality, also diese Filme, die man mit einer Brille angucken muss, aber wo man dann das Gefühl hat, in einem 360-Grad-Raum sich zu bewegen. Wir unterstützen Studenten, also und ich bin zuständig als Geschäftsführerin für den Bereich Filmförderung und High-End, wie das neudeutsch heißt, Fernsehen und Serien. Und wir können, glaube ich, mittlerweile mit Fug und Recht sagen, dass sich die Hauptstadtregion, also dazu zählt natürlich die Metropole Berlin, aber eben auch der Filmstandort Babelsberg dazu zählt die Metropole Berlin, aber eben auch das Land Brandenburg, nicht nur, aber natürlich auch mit dem Filmstandort der Studio Babelsberg. Jetzt ist Potsdam ja gerade von der UNESCO zur Filmstadt gekürt worden. Das ist eine super Entwicklung und ich glaube, ja, wir können sagen, dass wir hier in der Region Filmstandort Nummer 1 in Deutschland über die Jahre geworden sind. Nirgendwo wird so viel gedreht, nirgendwo werden so viele internationale Produktionen gedreht, aber auch erfolgreiche deutsche. Können sich die Zuschauer noch gut daran erinnern, dass kurz vor Weihnachten Das perfekte Geheimnis ins Kino gekommen ist und eben der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2019 geworden ist, natürlich auch Medienboard gefördert.
Können Sie mal eine Hausnummer sagen, so Pi mal Daumen, wie viele Filme Sie seit Gründung gefördert haben, dass man mal so eine Größe hat?
Ja, das haben wir anlässlich unseres 15-jährigen Bestehens Medienboard mal ausgerechnet. Deshalb kann ich das sagen, sonst wüsste ich das gar nicht. Es sind ungefähr 3000 Filmprojekte, die wir unterstützt haben. Also das gilt vom Kurzfilm, vom Studentenfilm über Arthouse-Filme, die auf Festivals gewonnen haben, bis hin zum entertainigen Blockbuster. Da ist wirklich alles drin, daher die hohe Zahl. Und das waren insgesamt ungefähr 380 Millionen Euro, die wir dafür ausgegeben haben.
Das ist wohl eine Menge. Da haben wir schon mal so ein Bild ungefähr, was hier bewegt wird und auch bewegt worden ist. Nur mal ganz kurz nochmal zum Überblick, bevor wir dann schon in die erste Musik mal gehen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt Busfahrer bin oder Krankenpfleger und habe eine Idee, kann irgendwie auch Drehbuch schreiben oder schreibe das mal runter, dann müsste ich mir einen Produzenten suchen wahrscheinlich und der fragt Sie dann, ob Sie das fördern, um es mal ganz einfach versuchen aufzuklassen.
Genau, so ähnlich war das ja, also mit der Geschichte von Knocking on Heaven's Door, Til Schweigers ersten erfolgreichen Film, da hat der Taxifahrer Thomas Jahn, der das damals war, hatte Til Schweiger im Taxi und hat gesagt, ich habe da mal eine ganz tolle Idee. Und tatsächlich war die Idee ganz toll. Das war nämlich der Film von Til Schweiger, eben Knocking on Heaven's Door, den auch Tom Zickler, über den wir schon gesprochen haben, produziert hat. So kann es gehen. Also es führen ziemlich viele Wege nach Rom. Im Moment sind, glaube ich, gute Ideen besonders gefragt. Es gilt wirklich die Devise Content, also Inhalt, kreatives Schaffen ist King, weil wir nicht nur das Kino haben, was tolle Geschichten sucht, sondern mittlerweile natürlich auch die ganzen Streaming-Plattformen, die für Serien und große Filme Ideen suchen. Also wer eine gute Idee hat, sollte sich unbedingt an eine der Produktionsfirmen wenden. Wenn man nicht weiß, an wen, sollte man mal darauf achten, wer so in letzter Zeit interessante deutsche Filme produziert hat und sich zum Beispiel mal an die wenden. Ich bedenke, die Chancen stehen im Moment gar nicht so schlecht. Was man nicht tun sollte, ist direkt zur Förderung zu kommen und zu sagen, könnt ihr mir das fördern, weil wir dürfen nur mit professionellen Produzenten zusammenarbeiten, um auch sicherzustellen, dass das öffentliche Geld, was wir ja verwalten, ordentlich ausgegeben wird und abgerechnet wird.
Da steckt ja gerade auch so ein bisschen Mut drin. Also oder anders, wer Mut hat, kann durchaus mal probieren und sollte sich einfach dann mal einen Produzenten suchen. Schöne Idee. Wir gehen mal in die Musik, wie ich gerade angekündigt habe. Und als ich Sie eben im Vorfeld gefragt habe, was könnten wir da machen, sind wir lustigerweise auf Ihre Warteschleifenmusik zu sprechen gekommen. Und da ist ein Titel drin, haben Sie auch ausgesucht, glaube ich, ne? Wollen wir Ihre Warteschleifenmusik hören?
Ich finde es eine sehr schöne Warteschleifenmusik. Manche Leute würden, glaube ich, ein bisschen länger in der Warteschleife gerne bleiben. Das ist ein Stück von Jack Johnson. Und ja, hören wir doch mal rein.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir in der Sendung Kirsten Niehus, Chefin der Filmförderung Berlin-Brandenburg. Sie hat mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg viele deutsche Filme gefördert, wie Das Weiße Band, Fakio Goethe, Victoria, Toni Erdmann oder Honig im Kopf, aber auch internationale Filme unterstützt, wie zum Beispiel Inglourious Basterds. Heute ist sie Gast in meiner Sendung. Ich freue mich. Frau Niehus, wie hieß das erste Kino, in dem Sie waren?
Das weiß ich genau. Das war nämlich ein Riesenereignis. Das waren die Winterhuder Lichtspiele in Hamburg im Stadtteil Winterhude. Deshalb hießen die so. Und ich habe Schneewittchen und die sieben Zwerge gesehen. Okay. Altersgerecht mit ungefähr 8 Jahren. Dann hat es aber allerdings sehr lange gedauert, bis ich das nächste Mal im Kino war, weil also das Ganze spielt so Mitte, Ende der 60er Jahre. Und da hatte Kino dann doch auch immer noch so ein bisschen den Ruf, ich sag mal, ein bisschen billiges Entertainment zu sein. Und bei Kindern wollte man dann schon auch aufpassen, dass die dadurch nicht verdorben werden.
Und ist da oder etwas später dann schon ein bisschen Funken gesprungen? Also dass Sie sagen, da irgendwie hat mich das infiziert damals?
Ich fand es total toll und vielleicht, weil ich das in so homöopathischen Dosen nur genießen konnte, hat sich die Begeisterung dafür eigentlich ja sofort entflammt und hat mich dann letztendlich nicht mehr losgelassen, auch wenn ich mir nie hätte vorstellen können, in dem Bereich zu arbeiten.
Hatten Ihre Eltern einen speziellen Plan, wo es für Sie hingehen sollte beruflich?
Nö, keinen speziellen Plan.
Sie haben dann studiert, ne? Sie sind dann in die juristische Ebene gegangen.
Also ich hatte, wie man das dann so, wenn man dann irgendwann mal Abitur macht und denkt, was mache ich eigentlich danach? Wir hatten, also weder ich noch meine Eltern hatten einen ausgeklügelten Plan, was dann passieren sollte. Und das ist ja manchmal auch ganz gut. Ich habe mich dann bin dann ein Jahr nach Amerika gegangen. Das hat meiner Filmleidenschaft natürlich, für die war das sehr förderlich. Insbesondere, ich war in Atlanta, Georgia, und da gab es ein Kino, die nur Oscar-prämierte Filme gespielt haben. Also jedenfalls in einer besonderen Show sozusagen. Die habe ich alle geguckt und war total begeistert und bin dann, als ich wiedergekommen bin, wirklich sehr, sehr häufig und mit großer Leidenschaft ins Kino gegangen, habe Jura studiert und habe mich sehr gefreut, als ich entdeckt habe, dass ich Jura und Filmleidenschaft miteinander verbinden kann, nämlich als ich Referendarin bei der Filmförderungsanstalt in Berlin geworden bin. Das ist die nationale Filmförderung, die gibt es immer noch. Und nachdem ich Referendarin dort war, bin ich 3 Jahre später tatsächlich zum Arbeiten nach Berlin gekommen, von Hamburg aus, und habe die Rechtsabteilung dort geleitet. Also bin schon noch sehr lange meiner Ausbildung auch beruflich treu geblieben.
Sie haben, also wie kann man sich das vorstellen, Juristin bei Senatorfilmen waren Sie ja dann, was macht man da als Juristin vorwiegend?
Macht man Verträge mit Schauspielern, mit Regisseuren. Man macht Co-Produktionsverträge, wenn zum Beispiel in dem Fall damals eine deutsch-englische Co-Produktion gemacht wird. Sowas muss getan werden. Man muss sich auch gelegentlich streiten. Damals gab es viel Streit um die mega erfolgreichen Werner-Filme. Da war unklar, wer die Rechte erworben hat, Konstantin oder Senator-Film. Das waren damals die beiden größten Produktionsfirmen in Deutschland. Da die nicht abwarten wollten, bis dann mal der Bundesgerichtshof entscheidet, hat man sich sehr pragmatisch auf einen Weg gemacht, dass die eine Firma den Film produziert und die andere ihn in die Kinos bringt. Das fand ich, das hat mich damals in der Pragmatik total beeindruckt und das ist, glaube ich, was bei Film immer wieder vorkommt, ob das in produktionstechnischen oder während der Filmproduktion ist, man muss halt immer reagieren und immer nach vorne denken. Es kann nie Stillstand geben. Und das ist, glaube ich, sozusagen, das war für mich eine ganz wichtige Lektion, dass bei aller Juristerei das nicht dazu führen kann, dass das Produkt auf der Strecke bleibt.
Sie haben gerade gesagt, man muss sich auch streiten können. Hin und wieder streiten Sie sich gut und gern?
Wenn es nötig ist, dann muss man sich auch streiten können. Ich glaube, dass das total wichtig ist, dass man Argumente austauscht, dass man sich fair streitet und dass man das Gegenüber sozusagen nicht demontiert, sondern dass man sich respektvoll streitet und nur so manchmal bedarf es eines Streits, damit alle Argumente auf den Tisch kommen und man dann, wie gesagt, wieder nach vorne gerichtet weitermachen kann.
Damit man weiterkommt, ne? Damit man die notwendige Reibung erzeugt, die es dann auch zur Entwicklung bedarf. Wie sind Sie dann zum Medienboard gekommen?
Ich war, also wie gesagt, Juristin und habe dann, nachdem ich bei einer Produktionsfirma, eben damals Senatorfilm, gearbeitet habe, war ich bei der Filmförderungsanstalt in Berlin, habe mich also schon lange mit dem Thema Filmförderung beruflich beschäftigt und dann im Jahr 2003 wurde eben aus dem Filmboard das Medienboard und man suchte eine neue Geschäftsführerin für den Bereich Film. Und dann bin ich gefragt worden. Es gab eine Findungskommission, die natürlich auch noch andere Kandidaten gefunden hat. Und dann hat sich die Findungskommission damals dafür entschieden, mich zu fragen, ob ich diesen Job machen wollen würde. Für mich war das absolut großartig. Und dann habe ich sofort Ja gesagt.
Nun ist das ja ein relativ langer Weg, auch den Sie zurückgelegt haben. Wie hat sich das Kino in dieser Zeit verändert? Und warum gibt es Kino eigentlich noch? Es gibt ja DVD, das Internet wird immer stärker.
Also das Kino ist ja schon lange sozusagen vor meiner Zeit und während meiner Zeit immer mal wieder totgesagt worden. Ich glaube, das erste Mal, als aus dem Stummfilm der Tonfilm wurde, wo man dachte, das ist ja ganz furchtbar und unerträglich, kann man sich gut erinnern, was einen Rieseneinbruch im Kinobesuch tatsächlich auch beschert hat, war das Fernsehen, also dass man dann abends zu Hause bleiben konnte und sich Shows und Filme angucken konnte, das hat tatsächlich den Kinobesuch drastisch minimiert. Dann kam als nächstes Video natürlich, wo man zeitunabhängig die Dinge gucken konnte, die Filme gucken konnte, die einen interessiert haben. Und trotzdem immer wieder hat das Kino überlebt. Und jetzt ist natürlich die aktuelle Herausforderung, neben den Streamingdiensten und den Mediatheken, die den Zugriff auf bewegte Bilder, auf Filme, auf Serien sehr unproblematisch machen. Man muss nicht bei Regen im Winter abends aus dem Haus gehen, um zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Kino zu sein. Und trotzdem gehen die Leute. Das finde ich ist immer wieder eine sehr gute Botschaft. Der Kinobesuch ist etwas weniger geworden, aber hat sich auch gerade in diesem Jahr, also in 2019 im Verhältnis zu 2018, deutlich wieder verbessert. Und ich glaube, dass es eben doch so ist, dass die Menschen dieses Gemeinschaftsgefühl gerne erleben, das Gefühl, etwas Besonderes zu haben, einem Event beizuwohnen, auch wenn es keine Premiere ist. Und dann ist es natürlich so, dass in einem gut ausgestatteten Kino die Sessel fantastisch sind, der Sound toll ist und das Bild auch so, wie man es zu Hause selbst mit einem Beamer und einer ganz guten Leinwand praktisch nicht hinbekommt.
Für mich hat das noch einen anderen Vorteil, zum Beispiel, dass das Kino dafür sorgt, dass meine Umwelt ausgeblendet wird. Ne? Also man macht alles dunkel und man schafft irgendwie eine Atmosphäre, dass man nichts anderes machen kann irgendwie. Man kann nicht den Second Screen oder noch ein Handy oder irgendwas rausholen. Reden ist auch irgendwie blöd. Essen muss man auch leise. Und man kann sich besser konzentrieren, glaube ich, auf was. Und Konzentration in der heutigen Zeit ist ja, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung, weil es ja so viele Sachen gibt.
Also genau das meinte ich auch mit Event. Es ist was Besonderes. Es ist nicht das Alltägliche. Ich glaube, auch das, was man ansieht, bekommt eine ganz andere Wertigkeit, auch aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Man ist darauf fokussiert, man wird Teil der Geschichte. Das ist ja, deshalb begibt man sich ja ins Kino, um andere Welten kennenzulernen, sei es fantastische Welten oder wenn man sich einen Dokumentarfilm anguckt, um Dinge zu erfahren, die jenseits der eigenen Lebenswirklichkeit stattfinden. Oder manchmal freut man sich ja auch, wenn man, sei es fiktional oder dokumentarisch, mit die Themen angucken kann, die einen selber gerade bewegen.
Welche Filme bewegen Sie? Was gucken Sie sich gerne privat an?
Bei mir ist das sehr häufig deckungsgleich. Also ich gucke, natürlich habe ich wahnsinnig gerne die Serie Babylon Berlin geguckt. Die ist, finde ich, wirklich ikonografisch für Berlin und auch, das wissen vielleicht nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen, für Brandenburg. Denn ein Großteil der Serie ist hier in der neuen Kulisse der sogenannten neuen Berliner Straße entstanden. Und da, wo man denkt, man ist im alten Berlin, in Charlottenburg oder im Wedding, das ist tatsächlich hier in Potsdam gedreht worden und sieht fantastisch aus. Ich kann so viel verraten, dass in der dritten Staffel, die ja Der stumme Tod heißt, auch nach dem Roman von Volker Kutscher, dass der zu großen Teilen tatsächlich in den Filmstudios in Babelsberg spielt. Und das ist ein besonderer Genuss.
Was muss ein Film haben, damit er sich in den Bann zieht, damit Sie sagen, da gehe ich jetzt mit, da bleibe ich dran und schalte nicht ab? Also im Kino können Sie nicht abschalten, da müssten Sie rausgehen, aber zu Hause könnten Sie abschalten.
Naja, ich glaube, das ist auch immer das überraschende Element. Also, und das geht über alle Genres. Ich muss gerade an den Film Systemsprenger denken von der jungen Regisseurin Nora Finkscheid. Ein Film über ein schwer erziehbares Kind, was durch alle Raster der sozialen Betreuung fällt, weil es sich einfach nicht beruhigen lassen kann. Und das könnte ein ganz klassisches Sozialdrama sein, aber aufgrund zum Beispiel der tollen Besetzung und der außergewöhnlichen Regie ist dieser Film viel mehr als das. Der ist ja auch der deutsche Beitrag im Oscar-Rennen. Da drücken wir alle Daumen, dass er unter die letzten 5 Nominierten kommt. Der Film hat mich zum Beispiel total überrascht. Ich habe auch sehr gerne gesehen Lara, der neue Film von Jan-Ole Gerster, den vielleicht noch einige von dem Film Oh Boy kennen, also der Regisseur dieses Films, hat jetzt einen Film mit Corinna Harfuch gemacht. Fantastisches Porträt eines gescheiterten Lebens einer Frau um die 60. Sehr ergreifend. Also auch, das können laute Filme, stille Filme sein. Ich glaube, sie müssen eine Intensität haben und einen auch überraschen.
Können Sie oder wollen Sie trennen zwischen Ihrem beruflichen Engagement und dem privaten Filmverhalten? Also wenn Sie jetzt einen Film gucken und sagen, ach Mensch, den hätte man vielleicht fördern sollen oder den hätte man nicht fördern sollen, ist ja auch immer ein Stück weit Berufliches vielleicht im Kopf, keine Ahnung. Können Sie es abschalten?
Also bei den Filmen, mit denen wir zu tun hatten, also die schon mal einen Antrag bei uns gestellt haben und dann entweder mit unserer Förderung oder ohne unsere Förderung entstanden sind, kann ich das nicht abschalten. Also natürlich gucke ich dahin und denke, haben wir da die richtige Entscheidung getroffen? Und aber ansonsten kann ich das durchaus trennen und bin, weil ich ja selber eben kein Filmmensch und damit kein Filmtechniker bin, also nicht gelernt habe, wie ein Film technisch entsteht, ist das für mich immer noch ein großes Wunder. Und genauso kann ich Film erleben. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man weiß, dass bei einem Flugzeugabsturz zum Beispiel mit lauter unterschiedlichen Teilen eines Flugzeugs gearbeitet wird. Das bricht natürlich nicht im Film auseinander, sondern das wird durch geschickte Schnitte so dargestellt. Das weiß ich nicht und damit sieht es für mich immer so aus, als wenn das Flugzeug wirklich abstürzt und wirklich auseinanderbricht. Und also die Wirkung hat das jedenfalls auf mich. Also ich bin da genauso ein zu beeindruckender Zuschauer wie die meisten anderen Menschen auch.
Was ja ein Geschenk ist, wunderbar. Wir haben gerade, oder Sie haben gerade Babylon Berlin erlebt, da gibt es auch Musik und die wollen wir mal hören. Asche zu Asche und Staub zu Staub, das hören wir jetzt.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Bei mir Kirsten Niehus, Chefin der Filmförderung Berlin-Brandenburg und das seit 2004. Willkommen zurück auf Radio Potsdam. Wonach wählen Sie eigentlich aus, welcher Film gefördert werden soll?
Ach, Sie wollen unser Erfolgsrezept erfahren. Also erstmal der wichtigste Faktor ist natürlich die Abstimmung mit meinem Team. Es gibt 7 Förderreferenten beim Medienbord, die für den Bereich Filmförderung zuständig sind und die Projekte alle sehr intensiv aufbereiten. Tatsächlich lese auch ich alle Drehbücher. Und dann begeben wir uns in Klausur und sind meistens ungefähr 2,5 Tage mit etwa 70 Anträgen beschäftigt. Das geht, also diese 70 Anträge sind von der Stoffentwicklung über die Filmproduktion bis hin zum Filmverleih. Also zum Teil kennen wir dann eben auch schon die fertigen Filme, wenn es darum geht, ob wir das unterstützen, dass ein Film ins Kino kommt. Das nennt man Verleihförderung. Wir diskutieren sehr engagiert und ich glaube, was uns ausmacht, ist die Bandbreite, in der wir fördern können. Zum einen muss man natürlich sagen, dass wir das große Glück haben, in der interessantesten Filmemacherregion Deutschlands zu sitzen. Hier arbeiten die tollsten Regisseure und Schauspieler. Insofern haben wir oft die Qual der Wahl. Und ja, daraus versuchen wir aus verschiedenen Segmenten das Beste herauszusuchen. Die verschiedenen Segmente sind beispielsweise Nachwuchsfilme. Wir haben ja auch 2 Filmhochschulen, einmal hier in Babelsberg und in Berlin am Potsdamer Platz, die ja ständig interessanten Nachwuchs generieren. Dann haben wir, dann kommen ja auch viele internationale Produzenten und Regisseure hier in die Region, um hier Filme zu drehen. Das ist auch ein Segment, wo wir gucken, zum einen die großen sogenannten amerikanischen Koproduktionen, die maßgeblich hier im Studio Babelsberg entstehen, aber auch Filme wie zum Beispiel Das Mädchen Vashtar. Das war der erste saudi-arabische Film und dann auch noch von einer saudi-arabischen Regisseurin, der auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte. Die Regisseurin hat jetzt einen neuen Film gemacht, The Perfect Candidate, der auch im Oscar-Rennen ist. Also wir gucken sozusagen in den einzelnen Segmenten und wir bemessen auch die Wertigkeit eines Filmprojekts daran, was das Filmprojekt selber gerne sein möchte. Also wenn ein Film sagt, ich bin eine super Unterhaltungskomödie und werde bestimmt 1 Million Zuschauer erreichen, dann gucken wir uns an, ob der Film das Zeug dazu hat, das von ihm selbst gesetzte Ziel, natürlich seiner Macher, zu erreichen. Und dann stellt man häufig fest, dass das vielleicht nicht hinhaut, weil die Partner gar nicht stark genug sind, den Film mit der genügenden Marketing-Power, die es braucht, um ein Millionenpublikum zu erreichen, in den Markt zu bringen. Oder wenn ein Film sagt, ich bin total toll und künstlerisch innovativ und ich möchte gerne bei dem Festival in Berlin, also auf der Berlinale, oder wenn das nicht klappt, in Cannes meine Premiere haben, dann liegt die Latte da sehr hoch und da stellen wir auch manchmal fest, dass die Filmschaffenden nicht immer ganz realistisch sind und da sind wir quasi so eine Art Korrektur. Aber daran bemessen wir die Filmprojekte. Wir werfen das nicht alles durcheinander und sagen nicht, jeder Film muss eine Million Zuschauer machen, weil natürlich auch die künstlerische Qualität für uns sehr wichtig ist.
Wie objektiv kann dieser ganze Prozess sein? Ist es nicht so, dass wenn 100 Leute ins Kino gehen, dass es auch 100 andere Bewertungsblickwinkel gibt, weil jeder vielleicht einen anderen Bezug zu so einer Geschichte hat? Ja, der eine kennt das aus seiner eigenen Historie oder aus einer eigenen...
Ja, das stimmt. Und da ist es dann eben so, dass man, dass wir ziemlich gut wissen, wie das Filmgeschäft funktioniert, was die Kinos brauchen und dass wir danach unsere Entscheidung fällen. Ich glaube, das liegt eben daran, dass wir nicht nur die Geschichte alleine uns angucken, also das Drehbuch, sondern auch die Macher, also insbesondere die Regisseure und Regisseurinnen, die Darsteller, die Produzenten. Das alles spielt als Paket eine große Rolle, wenn ein Film ins Kino kommt.
Sie haben es schon angedeutet, wann ist ein Film erfolgreich, wenn er Millionen Zuschauer hat, oder gibt es andere Parameter noch? Ne?
Ja. Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen den ökonomischen Erfolgen. Das ist in der Regel so, ab einer 500.000 Besucher wird es ökonomisch interessant. Wir reden jetzt immer von Kinofilmen. Daneben gibt es aber natürlich auch künstlerisch ganz wichtige Erfolge, wie zum Beispiel Filmpreise beim Deutschen Filmpreis beispielsweise, der Lola. Da hat letztes Jahr Der Junge muss an die frische Luft ja sehr viele Preise gewonnen. Oder mit einem Thema hier aus der Region, Gundermann von Andreas Dresen ist da sehr intensiv oder hat sehr viele Preise gewonnen. Wir sind eigentlich mit Medienbord geförderten Filmen auf allen großen Festivals präsent, aber auch auf Nachwuchsfestivals wie in Saarbrücken. Das alles sind Erfolgskriterien, die man anlegen kann und anlegen muss, denke ich mal. Unsere Aufgabe ist es ja auch, die künstlerische und die wirtschaftliche Entwicklung des Filmstandortes voranzutreiben.
Sie beschäftigen sich so intensiv mit der Qualität von Filmen. Darum habe ich folgende Frage mal noch mitgebracht. Sie waren ja von 2012 bis 2016 noch Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Vielleicht können Sie mir das aus der Innensicht mal beantworten, warum es im Fernsehen heute so viele Krimis gibt, so übermäßig viele Krimis. Also Soko, Leipzig, Potsdam, Wien, Kitzbühel, Stuttgart, Kriminalist, Tatort und die wirklich qualitativ hochwertigen Filme oft sehr spät laufen, ne? Oder manchmal gar nicht.
Also das haben wir beim ZDF-Fernsehrat selten diskutiert. Da ging es meistens um Senderpolitik. Aber man muss, glaube ich, feststellen, dass das Publikum sehr lange ein großes Interesse an diesen Formaten hatte. Deshalb auf der anderen Seite kann man sagen, dass zum Beispiel deutsche Thriller im Kino so gut wie gar nicht funktionieren, weil das Fernsehen, wie Sie gerade gesagt haben, praktisch voll davon ist. Ich habe im Moment so den Eindruck, als wenn das Zuschauerinteresse an diesen Formaten drastisch zurückgeht und als wenn sich Zuschauer auch andere Themen wieder mehr wünschen. Also sicherlich auch Dramen, die mit Themen unserer Zeit zu tun haben, durchaus auch mal, also nicht jede Spielart von Krimi, der mittlerweile auch eine Komödie sein kann oder Hardcore-Krimi, also sehr gewalttätig. Mein Gefühl ist, dass da eigentlich jetzt so eine Sättigungsgrenze erreicht ist.
Wäre nicht verwunderlich. Ich glaube, es ist ja auch so, dass man, also jeder Zweite hat ja keine Pistole zu Hause oder hat das als tägliches Thema, ne? Es gibt ja irgendwie ganz viele andere Themen, die man durchaus, die einen bewegen und vielleicht dann auch sich darüber freut, wenn darüber auch mal Filme kommen oder noch mehr im Fernsehen zu sehen sind.
Also zum Beispiel hat das ZDF ja einen großen Erfolg gehabt mit der Serie Bad Banks, die jetzt auch fortgesetzt wird, die sich mit den Machenschaften in der Finanzwelt beschäftigen. Das hat sehr gut funktioniert. Die ARD mit Babylon Berlin hat auch ein völlig neues Format gemacht. Ich glaube, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, für das ich übrigens wirklich nochmal ganz deutlich eine Lanze auch brechen möchte, für jede Form von Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt, ob das nun öffentlich oder privat ist, aber Angriffe auf öffentlich-rechtliche und private Sender halte ich für völlig falsch. Und dass diese Sender natürlich insbesondere im Fernsehen sich auch nochmal wieder ein bisschen neu erfinden müssen.
Gibt es eine Produktion, ein Thema, eine Geschichte, bei der Sie sagen, das wäre nochmal ein Traum, wenn ich das mit dem Medienbord unterstützen könnte, was irgendwie noch nicht da war?
Ja, stimmt, gibt es tatsächlich. Ich finde ja, dass es toll wäre, also was kann man verbinden? Man kann verbinden ein Thema über eine emanzipierte Frau mit einem historischen Kontext und das noch hier aus der Region. Und dann kommt man ganz schnell auf Königin Luise. Und ich finde, dass es toll wäre, wenn es darüber eine moderne, sozusagen insbesondere aus der Perspektive der Emanzipation dieser jungen Königin, die ja viel zu früh gestorben ist, die aber quasi so eine Art It-Girl ihrer Zeit war, die Napoleon getroffen hat, die den Zar getroffen hat, die 10 Kinder hatte, die sozusagen aber auch wahnsinnig lebenslustig war, die Mode ganz stark mitgeprägt hat. Wenn es über die eine sozusagen zeitgemäße, coole Serie gäbe. Ich habe gerade gelesen, dass jetzt Sissi neu verfilmt werden soll, eben auch mit einem ganz anderen Ansatz. Und das würde ich mir über Luise total wünschen.
Luise hat Napoleon getroffen, andere spannende Menschen. Sie treffen ja auch eine Menge Menschen in ihrem Job. Wer hat Sie so nachhaltig besonders beeindruckt? Es gibt ja auch viele Schauspieler, bekannte Menschen.
Auf jeden Fall Roman Polanski, der hier gedreht hat. Nebenan im Studio Babelsberg. Dann hat mich natürlich Shah Rukh Khan, als der in Berlin gedreht hat, wirklich sehr beeindruckt. Das ist immer so, wenn man dann sagt, das sind wahnsinnig berühmte Menschen, aber eigentlich sind die total nett und uneitel. Das kann ich, also ich habe die auch alle immer nur kurz getroffen, aber das war wirklich, das war ganz toll.
Schön. Wir machen Musik, eine kleine Pause. Marlene Dietrich-Halle haben wir ja hinterm Haus sozusagen und da gibt's den Blauen Engel.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir die Chefin der Filmförderung Berlin-Brandenburg. Auch Take 4 sage ich nochmal voran. Take 4. Bei mir die Chefin der Filmförderung Berlin-Brandenburg, die ihr Leben mit dem Film verbringt. Aber was gibt's da noch neben dem Film? Das wollen wir in der letzten Runde mal hören. Willkommen zurück in der Sendung. Sie sind in Hamburg geboren und seit 2004 arbeiten Sie in Potsdam. Seit wann leben Sie hier auch? Oder leben Sie überhaupt hier?
Ich lebe nicht in Potsdam. Also ich bin 1991 nach Berlin gekommen, nachdem ich schon mal 1988 für ein halbes Jahr in Berlin war und Berlin noch mit Mauer erlebt habe. So komisch das klingt, ich bin froh, dass ich diese Zeit noch erlebt habe und freue mich, dass ich noch Freunde aus der Zeit habe, insbesondere auch einen sehr guten Freund, der damals in Ost-Berlin gelebt hat. Das war schon eine sehr besondere Zeit und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, das Leuten und jüngeren Menschen zu erklären, die das nicht miterlebt haben. Insofern bin ich ganz froh, dass ich dass ich das selber erleben konnte, mit all den Schrecklichkeiten und auch Merkwürdigkeiten.
Wie haben Sie Potsdam und die Menschen, die hier leben, wahrgenommen, als Sie damals hergekommen sind?
Zu DDR-Zeiten habe ich eine ziemlich lustige Erinnerung an Potsdam. Ich war im Winter hier und es gab an der, wie heißt denn die Kirche, die praktisch da mitten in der Stadt beim Holländerviertel? Ist das Peter und Paul? Also bei der Peter und Paul Kirche gab es so einen Weihnachtsrummel, unter anderem eben mit einem Autoscooter. Und Autoscooter bin ich total gerne gefahren. Ich fand es immer super, dass man damit ineinander fahren konnte und großes Hallo. Also ich freute mich, den Autoscooter zu sehen, bin da eingestiegen und habe sofort Kurs auf das nächste mir entgegenkommende Autoscooter-Auto genommen. Und dann kam eine Stimme aus dem Lautsprecher, die sagte, bitte rechts fahren. Dann habe ich gedacht, das ist ganz komisch. Irgendwie, also offensichtlich versteht man im Vorwende Potsdam das Autoscooterfahren, also den Kern da drin, dass man eben sozusagen aufeinander fährt, gar nicht. Das war eine meiner Erinnerungen an Potsdam. Ansonsten finde ich, dass Potsdam sich natürlich wahnsinnig verändert hat. Es ist zu einem, also mittlerweile sind, glaube ich, sehr viele Hamburger, die nach Berlin gezogen sind, sind nicht nach Berlin gezogen, sondern nach Potsdam. Also die Spandauer Vorstadt ist ja quasi das Blankenese von Berlin geworden. Ich finde, dass Potsdam unfassbar schöne Parks hat. Deshalb liebe ich das sehr. Mein Lieblingspark ist der Babelsberger Park, aber auch der Park Sanssouci, nicht Sans, Entschuldigung, der na, wie heißt denn der? Tizienhof, genau, der neue Garten, mag ich sehr. Ich finde, es gibt sehr viele magische Orte hier und man kann praktisch nirgendwo anders so schön spazieren gehen.
Da ist absolut was dran. Was hat Potsdam nicht, was Hamburg hat?
Die Elbe natürlich.
Aber wir haben ja die Havel.
Ja, also Hamburg ist natürlich nochmal sehr besonders als Hafenstadt, aber Hamburg hat natürlich nicht so alte Filmstudios. Wenn ich sage keine, würden mich die Hamburger natürlich schwer rügen, weil die auch Filmstudios haben. Ich weiß gar nicht, man kann das, also das Schöne für mich ist, dass ich beides habe. Hamburg ist 90 Minuten mit dem Zug entfernt und ich sehe das gar nicht als gegeneinander gestellt.
Sehr viele Menschen arbeiten ja in den verschiedensten Berufen, in den unterschiedlichsten Branchen. Und wenn sie abends nach Hause kommen, schauen sie in ihrer Freizeit manchmal auch einen Film oder eine Serie. Bei Ihnen ist es ein bisschen andersrum. Sie haben während der Arbeit mit dem Film zu tun. Was machen Sie in der filmfreien Zeit?
Ab und zu lese ich mal ein Buch, also tatsächlich noch, aber ich gebe zu, seit es so tolle Serien auch gibt, gucke ich wahrscheinlich häufiger mal eine Serie, als dass ich ein Buch lese. Ich habe aber tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht, muss ich sagen. Also ich gehe auch privat tatsächlich sehr gerne ins Kino mit Freunden und ja, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich da nicht so trennen muss.
Das ist gut. Eine letzte Frage. Nehmen wir mal an, jemand möchte einen Film über das Leben der Kirsten Niehus produzieren. Wer sollte nach Ihrem Wunsch die Hauptrolle spielen? Gibt es eine Schauspielerin, wo Sie sagen, oh ja, das wäre schön, wenn die das machen würde?
Tja, Kirsten Dunst natürlich, ist ja klar. Oder Kristen Stewart, meine Namensvetterin. Aber da ich ja nicht Englisch spreche, kommt das vermutlich nicht in Frage. Ich glaube, da müsste man mal mit Simone Bär sprechen. Das ist eine der besten Casterinnen, also eine Frau, die für die Besetzung eines Films zuständig ist. Und da wäre ich sehr gespannt. Das hat ja sehr viel mit Eigen- und Fremdwahrnehmung zu tun.
Okay, bevor wir dann in die Verabschiedung gehen, können wir vielleicht nochmal Mut machen für alle, die immer mal überlegt haben, vielleicht doch mal einen Film zu machen. So ausschließlich ist das nicht, dass man dann vielleicht doch mal Erfolg hat, also ruhig mal einen Produzenten suchen und versuchen, einen Film auf die Beine zu stellen. Muss man Filmförderung eigentlich zurückzahlen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also um es mit Radio Erivan zu sagen und nicht mit Radio Potsdam, es kommt drauf an.
Auf was?
Genau. Es kommt drauf an, ob der Film kommerziell erfolgreich ist oder nicht. Das heißt, wenn der Produzent an dem Film Geld verdient, und zwar mehr, als er selber investiert hat, dann wird auch die Filmförderung zurückgezahlt. Anteilig oder ganz, das Ganze nennt sich bedingt rückzahlbares Darlehen, kriegen Sie ansonsten bei keiner Bank. Und wenn der Film, sagen wir mal, mehr künstlerischen Erfolg als kommerziellen Erfolg hat, dann muss der Produzent nichts zurückzahlen. Das ist dann so wie Bezuschussung von Theatern oder Opern, wie anderen Künsten eben auch. So wird auch die Filmkunst bezuschusst, aber da, wo Geld gemacht wird, muss zurückgezahlt werden.
Gut, das nehmen wir jetzt so mal ein bisschen als Schlusswort. Ich danke Ihnen, Frau Niehus, für Ihre Zeit. Die ist sehr schnell vergangen, was ein Indiz dafür ist, dass es auch sehr interessant war, auch für mich insbesondere. Danke, dass Sie in meiner Sendung waren. Danke, dass ich hier in Ihrem schönen Büro sein durfte, unter Palmen oder an Palmen, sagen wir mal so, an der Kulisse. War sehr interessant. Und wenn Sie, liebe Hörer, wie gesagt, jetzt Lust bekommen haben, einen Film zu machen, nur Mut, ausgeschlossen ist es nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und wir hören uns wieder in der Dezemberausgabe mit Smürich trifft. Und es gibt noch einmal Musik von Ihnen ausgesucht und danke und tschüss.
Vielen Dank, es war wunderbar. Ein sehr nettes Gespräch. Dankeschön.